Es geht schon wieder los. Die schönste Jahreszeit für Kochbuchfreunde bricht an. It's the most wonderful time of the year. Entschuldigung, wenn ich dich jetzt hier so überrumpelt habe mit meinem Gesang, aber ich habe echte Vorfreude. Und ich spreche nicht von Weihnachten, dem Fest des Stresses und der mütterlichen Sorge. Nein, ich spreche vom Deutschen Kochbuchpreis natürlich. Am 26.11. wird er wieder in Hamburg verliehen. Du kannst noch Tickets kaufen, schau mal in die Shownotes. Damit du alle Informationen rund um den Preis aber auch parat hast, habe ich mir Benjamin Cordes eingeladen, einen der Macher. Wir sprechen über alles. Hör einfach rein. Bald sind 7 Jahre Kochbuch-Podcast. Das bedeutet, ja, die Gäste doppeln sich manchmal und deshalb begrüße ich zum zweiten Mal Benjamin Cordes hier im Kochbuch-Podcast. Hallo.
Hallo, grüß dich. Ich denke, nach 7 Jahren kann man das ruhig mal machen, ne?
Da haben wir uns auf jeden Fall wieder Neues zu erzählen. Wer ihn nicht kennt und vielleicht Folge 5 dieses Podcasts nicht gehört hat, dem empfehle ich natürlich, die Folge nochmal nachzuhören. Benjamin Cordes ist Journalist und Autor und sein Themenschwerpunkt ist Kulinarik. 2019, als wir uns gesprochen haben, war das aber noch nicht so intensiv, wie es jetzt ist. Oder habe ich da irgendwie einen falschen Eindruck? Das hat sich schon noch mal mehr verfestigt in deinem beruflichen Tun auch, oder?
2019, da muss ich mir überlegen, ja, das hat sich sicherlich noch ein bisschen weiter verfestigt. Das war damals schon so, aber jetzt ist es tatsächlich wirklich ausschließlich so. Also alles, was ich mache, egal ob Fernsehen, Schreiben oder Sonstiges, hat immer mit Lebensmitteln, Kulinarik oder Gastronomie zu tun. Und darüber bin ich nicht unglücklich.
Ich verlinke auf jeden Fall auch dein Instagram-Profil, das mir immer schlimmste FOMO bereitet. Nein, anders. Ich freue mich immer riesig für dich, was du für tolle Sachen erleben darfst und wo du hinreist und was du alles essen darfst. Das ist ganz großartig, dir zu folgen und dabei zuzusehen.
Danke.
Vor allem hast du aber auch 2017 die Plattform Kaisergranat gegründet. Darüber haben wir uns das letzte Mal vor allem intensiv unterhalten. Eine Plattform für Kochbuchrezensionen und ich würde mal sagen All Things Kochbücher. Seit 2017 machst du das nicht alleine, sondern mit Stefan Spiegel zusammen. Und es ist ein Riesending. Ihr besprecht jeden Monat richtig viele Kochbücher, habt wahrscheinlich stapelweise die Bücher zu Hause liegen. Und für das Thema, über das wir heute sprechen, ist es nicht unentscheidend, denn wir sprechen heute vor allem über den Deutschen Kochbuchpreis, den ihr auch initiiert habt. Denn dafür ist Kaisergranat ja sozusagen die Einstiegshürde, richtig?
Genau. Wichtig ist zu betonen, dass wir eigentlich drei sind. Wir haben noch Lars Lübcke seit jeher an Bord, der die vielleicht unsichtbare, aber dann doch sichtbare technische Arbeit im Hintergrund macht. Und ich kann ja noch mal 2 Sätze zu Kaisergranat sagen. Genau, also unser Ziel ist es, den Leserinnen und Lesern einen möglichst vollständigen Überblick über die deutsche Kochbuchlandschaft zu geben. Dafür gehen wir sehr systematisch vor. Das heißt, wir sichten die Programme von rund 50 Verlagen, bestellen alle Bücher, die aus unserer Sicht relevant sind, daraus, sichten diese und stellen daraus wiederum die empfehlenswerten vor. Nebenbei filzen wir aber noch das ganze VLB, also das Verzeichnis lieferbarer Bücher, sodass uns möglichst wirklich gar kein empfehlenswertes Buch durch die Lappen geht oder ein relevantes Buch. Und dann stellen wir die bei uns auf der Seite kaisergranat.com vor. Warum die so heißt, ist nochmal ein anderes Thema, das haben wir damals schon besprochen. Und haben das mittlerweile auch strukturiert in sogenannte Bestenlisten. Das sind jetzt schon über 40. Also das geht mittlerweile jetzt bei Afrika los, Afrika, Asien, Alpen bis hin zu Wein und Wild. Das ist die Basis unserer Arbeit sozusagen. Und die besten Bücher eines Themas eines Jahres, die werden nominiert für den Deutschen Kochbuchpreis. Das ist sozusagen der zentrale Satz. Den Deutschen Kochbuchpreis gibt es seit 2020. Wir erinnern uns alle, dass da gerade noch die Pandemie unterwegs war. Aber seit 21, da war die Pandemie auch noch, aber anders, gibt es den Preis auch mit einer Preisverleihung. Und das ist eben also dieses Jahr dann die 6. Ausgabe des Deutschen Kochbuchpreises am 26.11.
Moment, da habe ich nochmal nachgehört. Also wenn ich das richtig nochmal rekapituliere, gibt es den Preis in winziger Form seit 2017 schon? Das heißt, wenn ihr ein Jubiläum feiern wollt, dann müsst ihr ab da eigentlich rechnen. Da gab es doch diesen Facebook-Livestream. Und 2018 gab es schon ein ganz kleines Fest. Und dann kam die Pandemie. Und 2019 haben wir uns unterhalten. Und da habt ihr noch geplant. Und ich habe mich ganz forsch eingeladen. Und dann kam uns eine Pandemie und bei mir ein Baby dazwischen.
Das zweite ist das schönere Ereignis.
Na, geht so, weil ich da ziemlich lange keine Lust auf Kochen hatte. Das ist aber auch wieder ein anderes Thema. Und dann ging es also 2020 richtig los.
Ja, daran sieht man, dass du uns sehr eng verfolgst. Das ist alles richtig. Wir haben 2017 tatsächlich schon mal per Facebook-Livestream unsere Kochbücher des Jahres rein subjektiv vorgestellt. 2018 haben wir dann so einen kleinen Award in Hamburg gemacht, wo komischerweise auch schon 60 Leute kamen. Da wussten wir gar nicht so richtig, wie uns geschieht. 2019 gab es nichts. Und seit 2020 hat es den Namen, den es jetzt hat, Deutscher Kochbuchpreis.
Und wie kam der auf diese Schnapsidee? Also eigentlich gab es bis dahin nur eine Auszeichnung für Kochbücher, oder? Es gibt immer anlässlich der Frankfurter Buchmesse verleiht die Gastronomische Akademie Deutschlands einen Preis für Kochbücher. Das ist auch, sind nur die Leute eingeladen von den Verlagen und die AutorInnen. Man kann es immer verfolgen, wenn man den verschiedenen Menschen auf Instagram folgt, ob sie bei diesem kleinen Lunch, Boozy Brunch, keine Ahnung, dabei sein dürfen oder nicht. Und den gibt es schon seit 59 Jahren. Und sonst gab es eigentlich nichts, oder?
Es gibt noch den World Gourmand Cookbook Award oder so etwas. Ehrlicherweise beschäftige ich mich damit nicht tiefergehend. Die Gastronomische Akademie Deutschlands, die du erwähnt hast, das ist korrekt, die gibt es auch. Und wir haben uns aber gedacht, wenn wir das journalistische Angebot sind, was möglichst umfassend über Kochbücher informiert, wäre es eigentlich auch nur folgerichtig, dass wir auch eine Auszeichnung vergeben. Dann haben wir kurz überlegt, kann man sich diesen Titel geben, Deutscher Kochbuchpreis? Aus unserer Sicht aber schon, weil wir die Grundlage dafür bieten. Und dann haben wir es gemacht. Und was uns ja sehr wichtig ist, ist die Transparenz, also dass möglichst gut nach außen hin für alle objektiv nachvollziehbar ist, wie das alles zustande kommt. Wie es immer so ist im Leben, 100% wird man vielleicht nie erreichen, so das Optimum, aber wir geben uns allergrößte Mühe und haben den Eindruck, dass das gesehen wird und kriegen das eigentlich auch sehr positiv zurückgespiegelt. Was bedeutet das mit der Transparenz? Wir machen das ja so, dass die Jurymitglieder einerseits schon mal auf der Seite zu finden sind mit Steckbrief. Das heißt, man kann erstens sehen, wer ist oder wer sind diejenigen, die die Bücher beurteilen, zu denen du netterweise auch gehörst, worüber wir uns sehr freuen. Und zweitens, wie kommen die zu ihren Urteilen? Das heißt, es gibt nicht am Ende einfach nur irgendein Ergebnis, sondern man kann nachlesen, welches Buch welche Wertung bekommen hat und wie diese Wertung schriftlich begründet wird. Und dadurch ergibt sich dann eine Rangfolge. Erstaunlicherweise ist es nicht selten so, dass es auch geteilte Plätze gibt. Zwei erste Plätze, zwei zweite Plätze, wie auch immer. Und wir wissen auch, es sind ja prinzipiell nur gute und empfehlenswerte Bücher nominiert. Das heißt, wir wissen auch, dass Leute dann sich das angucken und sehen, okay, dieses Buch hat den ersten Platz belegt, Platz 3 oder Platz 4 oder vielleicht sogar Platz 5, was ja immer noch ein gutes Buch ist, interessiert mich aber mehr. Und das ist also eigentlich ganz schön, dass die anderen Bücher dann auch ihre Plattform und ihre Bühne kriegen.
Spoiler, letztes Jahr habe ich es auch erklärt und erzählt, alle meine Superfavoriten haben also keine super Auszeichnung bekommen und ich war total schockiert und habe dann sofort die Bewertungen der anderen Jurymitglieder gelesen. Aber so kann es sein. Also es ist natürlich immer eine Mischung aus objektiv und subjektiv. Es muss ja der Person, die das Buch rezensiert, auch tatsächlich irgendwie subjektiv gefallen, obwohl es ein sehr ausführlichen Kriterienkatalog gibt und auch wie die Noten gebildet werden, ist also sehr transparent, auch für jedes Jurymitglied in einer vergleichbaren Art und Weise einsehbar, damit die Bewertungen auch vergleichbar sind. Das ist ein komplexer Prozess und ich glaube, das macht sich auch niemand einfach, weil man schon als Jurymitglied da auch eine Verantwortung trägt.
Ja, das sehe ich auch so, aber wir freuen uns sehr, dass alle Jurymitglieder sich ihrer Verantwortung bewusst sind und da auch nachkommen. Vielleicht noch zwei Sätze zum Thema Objektivität und Subjektivität. Natürlich möchte man auch da eine möglichst große Objektivität erreichen. Dazu zählen ja die Kriterien, die du genannt hast. Also wir nennen das übergreifend immer das Versprechen des Buches. Was will es sein und was ist es tatsächlich? Das steht für uns im Zentrum. Und dann gehören natürlich auch Sachen wie die Gestaltung dazu, die Plausibilität der Rezepte, die Kreativität der Rezepte, also der Charakter der Rezepte und so weiter. Und trotzdem wird der subjektive Eindruck auch immer noch eine Rolle spielen. Das kann man auch super vergleichen, finde ich, eigentlich mit einem Restauranttest. Da kann man auch zwischen objektiven und subjektiven Eindrücken unterscheiden. Wichtig ist, dass man die benennt. Also Beispiel Restauranttest, wenn das Fleisch trocken ist, schlecht gebraten, das ganze Gericht nicht gewürzt, dann ist es objektiv, würde ich sagen. Wenn einem aber die Komposition nicht gefällt, weil man meint, das passt nicht mit dem zusammen, dann ist es vielleicht eher ein subjektiver Eindruck. Und wenn man das also transparent macht, besteht da aus meiner Sicht auch kein Problem.
Es ist ein sehr guter Vergleich, weil was ich am schwierigsten finde tatsächlich beim Bewerten ist, dass man jedes Buch eigentlich für sich allein bewerten soll, also für sich alleinstehend. Jetzt ist es aber so, dass natürlich in der Jury nur Menschen sind, die total viele Kochbücher im Zweifel schon in der Hand hatten. Und wie in einem Restaurant oder wie mit einem Gericht ist es natürlich auch da so, dass ich natürlich jetzt nicht zum allerersten Mal ein Kochbuch aufschlage und praktisch so ein erstes Erlebnis habe grundsätzlich, sondern man muss sich dann seiner eigenen Biases, seiner Vorurteile auch ein bisschen bewusst sein. Das ist nicht mein erstes Bœuf Stroganoff, das ich esse. Bewerte ich jetzt das Bœuf Stroganoff nur für sich an diesem Ort, wie es gerade ist für mich? Oder vergleiche ich es mit den anderen Bœuf Stroganoff, die ich schon gegessen habe? Das ist schon ein bisschen schwierig.
Ja, was würdest du sagen?
Das ist eine gemischte Tüte natürlich, aber ich versuche schon tatsächlich, wie du sagst, welches Versprechen möchte das Buch geben und kann es das Versprechen halten? Ich finde, das ist eines der Kriterien, bei dem man sich da sehr gut abgrenzen kann zu vorherigen gesehenen oder ausprobierten Büchern.
Ja, ich finde den Punkt nämlich auch gut. Also ich finde es eigentlich aus meiner Sicht gerade richtig, die Bücher im Kontext zu sehen. Deswegen kommt man ja jetzt auch nicht so mir nichts, dir nichts in die Jury. Also wir fragen die Jury an oder wie sagt man das? Das klingt so militärisch. Wir rekrutieren die Jurymitglieder, aber wir suchen uns die schon ziemlich bewusst aus. Und wir haben ja auch viele Hobbyköche mittlerweile, Köchinnen und Köche dabei, aus mehreren guten Gründen. Und da kommt es für uns auch schon drauf an, dass es erfahrene Leute sind, die eben die Bücher einschätzen können und nicht nur sagen, ja, gefällt mir nicht, sondern die tatsächlich einfach auf einen großen Erfahrungsschatz zurückblicken können. Und das hilft aus unserer Sicht ganz deutlich bei der Bewertung.
Ich finde vor allem beim Aufbau von Rezepten merkt man das, ob Menschen Erfahrung haben oder nicht. Und da habe ich auch beim letzten Mal festgestellt, wenn ich nicht draus koche, dann kann ich mir tatsächlich kein Urteil bilden, obwohl ich wirklich schon viele Kochbücher in der Hand hatte. Aber erst, wenn ich wirklich versuche, mich an die Hand zu nehmen zu lassen von der Autorin oder dem Autor, während ich etwas koche, und das ist ziemlich egal was, ob ich das schon 100 Mal gekocht habe oder nicht, dann kann ich eigentlich erst sagen, okay, dieser Text, dieses Rezept führt mich auf eine gute Art und Weise zu einem Ergebnis oder eben nicht. Und dafür muss man wirklich die Ärmel hochkrempeln und in die Küche gehen. Das kann man beim Lesen allein nur schwer. Obwohl ich mir auch zugestehen würde, dass ich da schon ein bisschen Erfahrung habe, fand ich das nicht ganz trivial.
Ja, großes und wichtiges Thema, dem ich auch nicht aus dem Weg gehen möchte. Wir machen der Jury ja keine Vorschriften, wie sie die Bücher in der Praxis sozusagen zu bewerten hat. Also wir geben Kriterien mit auf den Weg, wir machen aber keine Vorschrift in Sachen Zahl der Rezepte, die man nachkochen muss. Es ist vollkommen klar, nachkochen ist immer das Optimum. Tendenziell am liebsten alle Rezepte. So, das ist, wie ich vorhin schon sagte, Optimum und alles, dann gibt es Abstufungen, was realistisch ist. Also das ist vollkommen klar. Wir sind aber der Meinung, dass es als sehr guter, tragfähiger Kompromiss auch möglich ist, Bücher zu einem großen Teil sozusagen in der Theorie zu begutachten. Damit gehen wir auch transparent um, weil wir der Meinung sind, dass wenn Leute erfahren sind, und davon gehen wir bei der Jury aus, auch die Plausibilität, alles andere kann man sowieso so beurteilen, aber die Plausibilität und das Ergebnis der Rezepte, dass man das zu einem großen Teil auch in der Theorie durchdenken kann. Eben, wie gesagt, nur wenn man Erfahrung hat. Was bedeutet Plausibilität der Rezepte? Das geht einerseits natürlich um Mengenverhältnisse, stimmen die untereinander und stimmt die Gesamtmenge? Also viele, es gibt jetzt zum Beispiel häufiger eine Profiküche, wo naja, es eben Arbeit machen kann, Rezepte runterzurechnen. Da findet man dann Mengen für ein Liter Salatsoße oder so. Damit geht es schon mal los. Dann geht es natürlich auch um die Arbeitsschritte in dem Rezept, ob die sinnvoll aufeinander aufgebaut sind und sind die Handgriffe korrekt beschrieben. Und nochmal, nachkochen ist immer das Optimum, aber es ist nicht so, da bin ich schon relativ klar, dass man vom Schreibtisch aus nicht schon sehr vieles sehr gut erkennen kann.
Absolut, absolut. Da hast du recht. Aber lass uns noch mal einen Schritt zurückgehen. Wie schaffen es die Bücher überhaupt, in den Wettbewerb zu kommen? Die müssen ja eine bestimmte Hürde überspringen und die obliegt ja Kaisergranat und euch dreien, die ihr wahrscheinlich euch irgendwie die Bücher aufteilt.
Ja, es ist so, mittlerweile, dadurch, dass wir das jetzt schon ein paar Jahre machen, sind die Kriterien zum Glück allen Verlagen und so weiter mittlerweile bekannt. Das heißt, die Nachrichten, wo jemand fragt, wo kann ich mein Buch einreichen, die sind deutlich zurückgegangen, denn einreichen kann man die Bücher bei uns nicht. Das hat folgenden Hintergrund. Bei anderen Auszeichnungen ist es so, dass Verlage aktiv ihre Bücher einreichen müssen und dafür auch bezahlen. Das gibt es bei uns nicht, sondern unser zentraler Satz ist, dass ausschließlich die Qualität der Bücher für die Nominierung ausschlaggebend ist. Also nicht, ob ein Verlag aktiv auf uns zukommt oder sogar dafür Geld bezahlt. Was ist der Hintergrund? Wir haben den Preis sozusagen rückwärts gedacht. Also wenn man es auf die Spitze treiben würde, ist der Preis als Orientierung für die Leserinnen und Leser gedacht. Und dass die Autorinnen und alle weiteren Beteiligten an den Kochbüchern noch eine Auszeichnung dafür bekommen, das ist, ich sage auf die Spitze getrieben, ein schöner Nebeneffekt. Also wir wollen eigentlich den Leserinnen und Lesern zeigen, was sind die besten Kochbücher. So, und wie ich ja vorhin schon sagte, bestellen wir ich habe es nie gezählt, mittlere dreistellige Zahl von Kochbüchern, die hier alle eintrudeln, die von uns zunächst gesichtet werden. Und dann, wenn sie uns empfehlenswert oder vorstellenswert erscheinen, vorgestellt werden. Und auch da differenzieren wir nochmal. Also einige Bücher werden sehr ausführlich vorgestellt, andere mit ein paar Sätzen, was teilweise einfach auch ausreichend ist, muss man sagen. So, und dann werden die Bücher eingeteilt in verschiedene thematische Rubriken. Das ist manchmal ganz einfach, zum Beispiel Italien oder Brot oder Backen. Manchmal ist es ein bisschen schwieriger, Beispiel asiatische Kochbücher. Es ist jetzt ein asiatisches Kochbuch in dem Sinne, dass es Rezepte vom ganzen asiatischen Kochkontinent sind oder davon inspiriert. Oder ist es ein spezifisches japanisches Kochbuch? Wo ist die Abgrenzung noch schwer? Genau bei der Rubrik International zum Beispiel. Das ist manchmal auch so ein bunter Kessel, kann ich aber gleich noch was zu sagen. Haben wir, glaube ich, einen guten Weg für gefunden. Und dann sind diese vielen, vielen Bücher schon mal thematisch eingeteilt. Und dann gucken wir, welches sind die in der Regel 5 besten dieses Themas des jeweiligen Jahres. Und alle Bücher, die mindestens bei uns mit 7 von 10 Punkten bewertet werden, können nominiert werden. Das bedeutet wiederum, die Rezensionen, auf denen diese Bewertung beruht, sind ja auf kaisergranat.com nachzulesen. Also auch da gibt es schon eine Transparenz, wie unsere Bewertungen zustande kommen. So, und dann ist es so, dass in der Regel also die fünf besten Bücher eines Themas eines Jahres nominiert sind.
Außer
es gibt nicht 5, sondern vielleicht nur 3 oder 2 oder 1, sage ich auch noch gleich was zu, oder besonders viele. Also traditionell ist die Rubrik Italien sehr stark. da fällt es schon manchmal schwer, dann zu sagen, so, das sind die besten fünf und da ist Schluss. Und dann haben wir in der Vergangenheit auch schon mal ein sechstes oder siebtes, ich glaube, es gab auch sogar schon mal ein achtes Buch mit dazu genommen. So, warum macht man aber Rubriken? Also nochmal zurück zu den Rubriken. Wir wollen ja den Leserinnen und Lesern eine gute Orientierung geben. Und deswegen sind die Rubriken bei uns ziemlich detailliert thematisch ausdifferenziert. Das bedeutet, Grillen, Fleisch und Wild sind nicht eine Rubrik, sondern drei. Grillen ist ganz interessant, gab es ja mal eine Riesenwelle vor ein paar Jahren, die ist abgeebbt. Also die Zahl und das Niveau, kann man sagen, der Grillbücher ist stark zurückgegangen. Fleisch genauso. Im Gegenzug haben ja vegetarisch und vegan dann über die Jahre sehr stark zugenommen. Und Wild ist halt Wild. Das ist, also was nützt es einem Leser oder einer Leserin, wenn man das alles in einen Topf wirft, sondern wir wollen ja sagen, was ist das beste Wildkochbuch? So, und das ist halt auch ein sehr spezielles Nischenthema. Und da gab es in diesem Jahr, jetzt haben wir den 7. November, da kann man das sagen, in diesem Jahr nur ein nominierungswürdiges Buch.
So, herzlichen Glückwunsch!
Ja, richtig, genau. Kleiner Spoiler, aber das halten wir noch unter der Decke. Aber wie die Jury dieses Buch bewerten wird, wird man sehen. Ich kann mich dazu ja jetzt als austragende Institution sozusagen nicht weiter im Detail äußern, aber also da ist die Nominierung bei diesem Buch wirklich außer Frage, aus qualitativer Sicht. So, wie ich ja also sagte, wollen wir das thematisch präzise ausdifferenzieren und da bietet sich folgende Redewendung an. Wir wollen ja nicht verschiedene Themen, Achtung, in einen Topf werfen, haha, sondern wollen, dass alle Bücher, die es verdient haben, sozusagen ihre Bühne bekommen. So, und das führt halt dazu, dass wir jetzt dieses Jahr ziemlich viele Rubriken haben, das sind inklusive Newcomer und Food-Fotografie, also 35 Rubriken, sehr viele. Und es ist auch nicht so, dass wir darüber nicht intern schon gesprochen oder diskutiert hätten, ob das nicht auch zu viel werden kann. Der Preis ist ja auch in der Entwicklung, der wird immer in der Entwicklung begriffen sein, so wie sich alle Preise, würde ich behaupten, vom Oscar, ach Gott, ich will mich jetzt nicht mit dem Oscar vergleichen, aber andere bekannte Auszeichnungen sind auch einem stetigen Wandel unterworfen und so ist es bei uns auch so. Und jetzt haben wir das dieses Jahr, also mit dieser Zahl von Rubriken, wir wollen mal sehen, wie sich das anfühlt, wie die Resonanz darauf ist, sind aber eben der Meinung, dass es Sinn macht. So.
Jetzt habt ihr 35 Rubriken und müsst für 35 Rubriken Jurymitglieder finden. Das stelle ich mir jetzt nicht so einfach vor.
Lass mich noch einen Satz zu den Rubriken sagen, wie das zustande kommt. Früher gab es einfach nur Asien. Einfach eine Rubrik Asien. So, jetzt stellen wir wohnen, Asien ist für uns weit weg, kann man sich vielleicht nicht so viel darunter vorstellen. Wir wohnen ja in Europa. Wie wäre es, wenn man eine Rubrik Europa macht? Und da ist Italien mit drin, als allerstärkste Kochbuch, als eine der stärksten Rubriken überhaupt. Und Frankreich und Skandinavien und Griechenland und Türkei und vielleicht gibt es noch britische Kochbücher und so weiter.
Und also Osteuropa, ganz wichtig gerade.
Ja, danke für den Hinweis. Also was das beste europäische Kochbuch, was ist das für eine Aussage? Deswegen gibt es bei uns die Rubrik Asien immer noch, weil es sehr gute Bücher in diesem Jahr zum Beispiel von Christian Bau gibt, die also asiatisch inspiriert sind. Aber wir haben eben auch ausdifferenziert in Südostasien, Ostasien, also Ostasien ist Korea, Japan, China, Südostasien, Thailand etc. Das ist also mir relativ wichtig, das nochmal zu erklären, das steckt also dahinter. Jetzt zu deiner letzten Frage, die Jury. Wie findet man die Jurymitglieder dafür? Also wir sind jetzt bei 60 Jurymitgliedern dieses Jahr.
Wow.
Ein großer, aber trotzdem erlesener Kreis, muss man sagen. Und diese Jury besteht ja aus unterschiedlichen Gruppen sozusagen. Also wir haben Journalisten, wir haben Leute aus der Praxis, Köche, Bäcker, wir haben klassische Blogger, Bloggerinnen, Was sind weitere Gruppen? Hobbyköchinnen und Köche hatten wir ja schon gesagt. So, und da gibt es aus unterschiedlichen Gründen Präferenzen. Also wir haben einige Rubriken, die sind sozusagen mehr oder weniger immer schon besetzt, weil die so spezialisiert sind. Das gilt für Brot, das gilt für Wein, das gilt für Spirituosen. Also wir haben ja eine sehr kompetente, also eine allgemein kompetente Jury, aber beim Wein ist es ja, sind es ja Sommeliere, also Stefanie Hehn, Master Sommelier Hendrik Thoma, Ina Finn, Weinhändlerin und auch Sommeliere. Also da ist ja die Kompetenz sozusagen vom Beruf her schon gegeben. Wir haben Philipp Abresch seit vielen Jahren dabei, der war lange Zeit Korrespondent in Tokio und Singapur für die ARD, ist nebenbei begeisterter Hobbykoch, aber hat natürlich einfach jahrelange Erfahrung, weil er da eben gelebt hat. Wir haben Maybrit Wilkens, die betreibt betreibt einen ganz tollen Shop für verantwortungsvoll erzeugtes Fleisch. Die ist, oh Gott, jetzt will ich nichts Falsches sagen, Sinologin, glaube ich. Also hat auch einen starken Osteuropa-Bezug. Und so ergibt sich das so. Und bei den Hobbyköchinnen und Köchen ist es eben auch so, dass viele Leute auf das eine Thema seit Jahren gepolt sind und sind fantastische Bäckerinnen und Bäcker. Und andere sind eher Generalisten oder kochen besonders gerne Nahostküche sozusagen. So ergibt sich das. Das wissen wir von allen. Wir brauchen ja beides. Wir brauchen ja Spezialisten und Generalisten. Und danach suchen wir die Jury aus und stellen sie zusammen.
Ich habe einen einzigen Kritikpunkt wahrgenommen zum Deutschen Kochbuchpreis. Du hast es gerade schon gesagt, es ist wichtig, dass die Leute auch Bezug haben zu den Themen, zum Beispiel asiatische Küche, der Korrespondent, der auch dort gelebt hat. Müsste man auch jemanden in der Jury haben, der eine asiatische Person ist und das noch besser bewerten kann oder eine italienische Person, die italienische Küche noch besser bewerten kann? Oder ist es eigentlich so, das wäre ja ein anderer Ansatzpunkt, dass man sagt, das sind Bücher für den deutschen Kochbuchmarkt. Insofern ist es absolut okay, wenn es Menschen testen, die sozusagen diesen deutschen Kochbuchmarkt als KonsumentInnen in einer Form auch repräsentieren.
Ja, sehr guter Punkt. Kann man nicht pauschal mit Ja oder Nein beantworten. Also im Zentrum steht die Kompetenz, nicht die Nationalität. So würde ich das auf eine kurze Formel bringen. Das heißt, wenn wir jemanden hätten, es muss ja leider jemand sein, der deutschen Sprache mächtig ist, auch schriftlich, dann liebend gerne, würden wir sofort nehmen. Wenn die Kompetenz da ist und die Fähigkeit, das in Urteile nicht zu übersetzen im sprachlichen Sinne, sondern rüberzubringen, sofort. Aber es ist eben damit nicht getan. Also ich bin schon der Meinung, dass man auch mit rein deutschem Hintergrund, so wie du gesagt hast, hat es die Bücher bewerten kann. Einerseits, weil sie für Deutsche oder Leute aus dem deutschsprachigen Raum gedacht sind. Und der zweite Gedanke ist mir gerade entfallen. Schade, was wollte ich sagen? Es fällt mir vielleicht noch ein.
Aber ich stelle es mir komplex vor. Also allein schon all diese Menschen zusammenzubringen und dann eben auch Kompetenz zu haben oder eben Generalistentum, dass man eben viele unterschiedliche Themen abdecken kann. Und dann auch noch zu sagen, super wäre, wenn es einen kulturellen Hintergrund gibt. Gut, wer definiert jetzt, wie profund der kulturelle Hintergrund ist? Also ab welcher Generation kultureller Hintergrund zum Beispiel zählt der Hintergrund dann noch? Oder aber grundsätzlich ist es eine Sache, die natürlich toll wäre. Also wenn jetzt jemand zuhört, der oder die sagt, Mensch, da fühle ich mich sofort angesprochen, her damit.
Immer gerne. Kann sich gerne melden. Mir ist mein Gedanke wieder eingefallen. Mercedes Lauenstein und Juri Gottschall, auch vielen bekannt als Splendido, betreiben die gleichnamige Seite und haben in diesem Jahr, ich weiß jetzt nicht, das dritte, vierte Kochbuch unter dem Namen auch herausgebracht, sind also beide deutsch und intimste Kenner der italienischen Esskultur. Weil sie, glaube ich, ich weiß nicht, wie viel Lebenszeit sie in Italien schon verbracht haben. Die schreiben fantastische italienische Kochbücher, jenseits von Pizza und Spaghetti, Carbonara und so weiter, sondern die graben Gerichte aus, die sind so unscheinbar und so unbekannt, dass es schon fast mutig ist, die in ihre Kochbücher reinzubringen. Nun können die nicht in der Jury sein, weil sie Autorin bzw. Autor sind, aber das ist trotzdem aus meiner Sicht ein Beispiel für Leute, die sich einfach über die Jahre eine unglaubliche Kompetenz angeeignet haben. So. Hm. Und ein letzter Satz dazu, wenn alle, bleiben wir beim Beispiel Italien, wenn alle Menschen mit italienischer Abstammung Spezialisten in italienischer Küche wären, da wage ich mich jetzt mal ein bisschen aus dem Fenster raus, dann hätten wir viel mehr gute italienische Restaurants, als es tatsächlich ist.
Vor allem in Berlin. Wow.
Ja, so.
Aber das nur am Rande. Ja. Ich wohne ja jetzt in Süddeutschland. Das ist der kulinarische, italienische und griechische Esshimmel, muss man so sagen. Da ist es nochmal ein anderes Level. Augen auf bei der Ortswahl. Aber gut. Das Besondere am Kochbuchpreis, wie ich finde, ist, wenn man dann da ist, ich durfte jetzt einmal schon da sein, mein Gott, war das stressig, wer das gerne nachhören möchte, was mir letztes Jahr alles passiert ist, höre bitte die entsprechende Folge, ich verlinke sie in den Shownotes. Das war ein Abenteuer, ich bin sehr gespannt auf dieses Jahr, Zug ist gebucht, Hotel ist gebucht, Ticket ist gekauft und wenn man dann da ist, ist es ein großes Hallo, das ist ja praktisch ein Treffen der deutschen Kochbuchszene. Ich finde es großartig, ist wie ein Klassentreffen. Und dann isst man auch noch aus den Büchern, die dort nominiert sind. Wie stellt ihr das bitte schön auch noch zusammen?
Die Veranstaltung ist ja, wenn man es unromantisch ausdrücken will, auch gewissen Zwängen, wirtschaftlichen Zwängen unterworfen. Das bedeutet, Trüffel, Kaviar, Austern, Hummer sind leider nicht darstellbar. Das grenzt schon mal die Zahl der Bücher ein, aus denen wir das Menü zusammenstellen können. Und dann überlegen wir uns, welche Bücher kommen dafür in Frage. Und dann ist es ein guter Tag Arbeit, die alle durchzublättern, sich daran zu erinnern, was man daraus schon gekocht hat, was geeignet wäre, was funktionieren könnte. Und so, so muss man sich wie ein Trichter vorstellen, entsteht dann das Menü sozusagen. Und das haben wir in all den Jahren jetzt immer vegetarisch gehabt. Nicht aus missionarischen Gründen, sondern weil sich darauf einfach alle verständigen können. Ganz einfach. Und wir wissen alle, verantwortungsvoll produziertes Fleisch hat seinen Preis. Wir versuchen, die Veranstaltung für möglichst viele Leute preislich zugänglich zu machen. Am liebsten würden wir alle einladen, geht aber leider nicht. Genau, und so entsteht das Menü.
Ich finde es großartig, vor allem man kriegt ja mehrere Teller auf den Tisch pro Gang und kann sich da so ein bisschen durchschlemmen, man kommt auch direkt ins Gespräch. Letztes Jahr saß ich neben einer Autorin, die hat praktisch aus ihrem eigenen Kochbuch was essen dürfen, das war sehr lustig und das fand ich wirklich schön, also es macht richtig Spaß. Und stell dir mal vor, ihr würdet aus den Sterne-Gastronomie-Kochbüchern Rezepte aussuchen, allein schon für die Menschen, die das nachkochen müssen, eine Herausforderung.
Richtig.
Wow. Es gibt ja noch zwei besondere Preise, die vergeben werden. Das ist einmal der besondere Preis und der Publikumspreis. Kannst du dazu noch was erzählen?
Ja, wenn man es so sieht, sind es sogar vier Preise. Also die besondere Ehrung, der Publikumspreis, die Foodfotografie und die Newcomer. Also das sind jetzt die vier Themen, die nicht themengetrieben sind, wenn man so will, nicht inhaltsgetrieben. Fotografie, ich fange mal, wenn du erlaubst, damit an. Das ist jetzt das dritte Jahr, wo es den Preis für die beste Foodfotografie gibt. In den ersten beiden Jahren haben wir den selbst vergeben und dann haben wir uns die Frage gestellt, ja, was ist denn jetzt, wenn eine Fotografin oder ein Fotograf aber auch im nächsten Jahr eine tolle Fotografie abliefert? Kann die dann nicht mehr ausgezeichnet oder nominiert werden? Oder wie geht man überhaupt damit um? Und dann lautete die Antwort Jury. Also wir haben es also auch da so umgestellt wie bei den anderen Rubriken. Es gibt jetzt mehrere nominierte Bücher und auch da wird also eine fünfköpfige Jury, so wie in allen Rubriken, darüber entscheiden, welches aus ihrer Sicht die beste Food-Fotografie in diesem Jahr ist. Wir haben ja vorhin schon über Subjektivität, Objektivität gesprochen. Da ist es vollkommen klar, das ist, hat nochmal eine andere Qualität sozusagen. Da sind wir auch noch ein bisschen im Ausprobieren. Gucken jetzt mal, wie das dieses Jahr wird. Aber sind davon eigentlich überzeugt, dass es auch die Jury beurteilt. Zweite Rubrik, die Newcomer, genau. Der Name bringt es mit sich, dass diese Rubrik ist auf Bücher beschränkt von Autorinnen und Autoren, die in diesem Jahr ihr erstes Kochbuch veröffentlicht haben. Da ist immer viel Tolles dabei. Also es gibt ja Leute, kann man glaube ich sagen, wie Anne-Kathrin Weber, die machen Kochbücher auf sehr hohem Niveau seit vielen Jahren, ohne Abnutzungseffekt. Und dann gibt es aber auch immer wieder neue Leute, die nachkommen und das sehr bereichern. Das wollen wir damit würdigen. Dann gibt es den Publikumspreis. Und da haben wir den Modus auch nochmal geändert. Da haben wir in den Vorjahren immer ein Kriterium formuliert für die Nominierung, um die einzugrenzen. Also es waren in der Regel Köchinnen und Köche beziehungsweise Autorinnen und Autoren mit einer hohen medialen Präsenz. Ursprünglich nur Fernsehen und die Zeiten ändern sich. Dann war es auch Fernsehen und Social Media. Und dann haben wir aber auch da gesagt, das geht vielleicht auch noch mal ein bisschen besser. Und es ist jetzt technisch eine kleine Herausforderung, aber wir haben jetzt alle Bücher nominiert. Also alle Bücher, die sowieso nominiert sind, sind zusätzlich für den Publikumspreis nominiert. Und dafür kann abgestimmt werden. Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, kleiner Disclaimer, ist die technische Umsetzung noch im Werden. Ich gehe aber davon aus, dass sie am heutigen Tag, wo diese Folge ausgestrahlt wird, steht. Und dann kann man also aus über 100 Büchern, ja, das ist eine Menge, da muss man sich vielleicht ein bisschen durchscrollen oder mit der Tastenkombination Steuerung F nach seiner Favoritin oder seinem Favoriten suchen, kann man also aus der vollen Menge der Bücher seinen Favoriten auswählen. So, vierte Rubrik aus dieser, von den Sonderrubriken sozusagen, ist die besondere Ehrung. Damit zeichnen wir Persönlichkeiten aus, die sich um das Kochbuchgenre besonders verdient gemacht haben. So lautet unsere offizielle Formulierung derzeit. Das war einmal Thomas Wilges ganz zu Beginn, der Lebensmittelphysiker. Ist am Max-Planck-Institut in Mainz und berät viele Kochbuchautorinnen und Autoren, hat eigene Bücher geschrieben, ist dieses Jahr sozusagen indirekt auch beim Preis dabei, bei einem sehr guten Pizzabuch, wo er also über Teig was erklärt, die physikalischen und chemischen Zusammenhänge und Käse und so weiter. Letztes Jahr war es Katharina Seiser, die ja schon eine Vielzahl hervorragender Bücher veröffentlicht hat, die ja auch ihren ganz eigenen Stil hat. Also du hast vorhin mal die Formulierung benutzt, ob man von der Autorin oder dem Autoren beim Kochen an die Hand genommen wird. Und bei niemandem ist das so sehr der Fall wie bei Katharina Seiser. Also das sind ja sehr detaillierte Rezepte. Das bringt mehr Text mit sich als bei anderen Rezepten, aber es ist wirklich auf eine sehr gute Art umgesetzt, sodass es einfach Spaß macht, damit zu kochen.
Bei Katharina Seiser würde ich sogar noch einen Schritt weiter gehen. Die nimmt dich nicht nur in die Hand, die führt deine Hand sogar und sagt dir dabei, dass du es genau so machen sollst, ja, auf eine sehr strenge, aber freundliche Art und Weise. Und das Ergebnis berechtigt dieses Vorgehen durchaus.
Ja, dem würde ich mich anschließen, das ist so. Und in der Tat legt sie eine gewisse Strenge an den Tag. Aber wenn man davon abweicht, wird einen noch nicht der Blitz treffen. Also nein, das sind wirklich fantastische Bücher. So, und wer es in diesem Jahr ist, ist wahrscheinlich auch um diese Zeit schon kommuniziert. Ich würde es an dieser Stelle trotzdem noch nicht ganz verraten. Es ist aber eine Person aus einem Verlag. Also keine aktive Autorin oder Autor, sondern jemand, der sich auf Verlagsseite viele Jahre für tolle Kochbücher eingesetzt hat.
Das klingt fantastisch. Letztes Jahr habe ich mich auf jeden Fall riesig gefreut. Und das war so schön. Und sie hat sich so riesig gefreut, Katharina Seiser. Das war wirklich ein Traum. Sehr, sehr schön war das. Du hast es vorhin schon gesagt, es ist ein Preis, wo vor allem die Qualität zählt und nicht die Quantität. Wie tauchen die Bestseller des Kochbuchmarkts beim Kochbuchpreis auf? Gibt es da Schnittmengen oder würdest du sagen, eher nicht so? Wie ist da so die Ratio, die Bestseller versus die sehr guten Bücher?
Sehr interessanter Punkt, wirklich. Wir haben ja die Kochbuch-Bestseller auf unserer Seite auf kaisergranat.com und aktualisieren die jede Woche. Das basiert auf Daten vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels, die für den erhoben werden. Leider gibt es keine reine Kochbuchauswertung, sondern es ist Kochen und Ernährung, glaube ich. Darin zeigt sich schon sozusagen ein Thema, also ausgewertet werden oder ausgespielt werden 25 Plätze und ein Großteil dieser Plätze war früher immer nur zu einer gewissen Jahreszeit, nämlich zu Jahresanfang und im Frühjahr, sehr stark vom Ernährungsthema dominiert. Mittlerweile ist Ernährung ein Ganzjahresthema. Kleiner Exkurs, es gab auch mal die Rubrik Ernährung beim Deutschen Kochbuchpreis, die haben wir aber wieder rausgestrichen. Warum? Weil, wie soll man sagen, wir haben ein bisschen kapituliert vor der Zahl der Bücher. Also da weiß man gar nicht, wo man anfangen und aufhören soll. Dann haben wir da seit jeher immer nur den kulinarischen Charakter dieser Ernährungsratgeber und Kochbücher bewertet. Das ist dann aber immer nur die Hälfte des Buches. Das heißt, der andere Teil zum Thema Ernährung blieb unbewertet, den man nicht bewerten kann, weil wir keine Mediziner sind und sein wollen. So, also von diesen Ernährungsratgebern und Kochbüchern sind schon mal viele der 25 Bestsellerplätze belegt. Und die weiteren Plätze teilen sich dann auf, ich versuche das grob zu überschlagen. Das sind Influencer-Kochbücher, Kochbücher von bekannten Fernsehköchinnen und Köchen und von den, wie soll man sagen, Kochbuchlegenden Jamie Oliver, Otto Lengi und so weiter. So, zurück zu der Frage, wie sehr schlagen sich die Bestseller beim Kochbuchpreis nieder? Nicht so sehr. Ziemlich wenig sogar. Also die Qualität von Otto Lengi und Jamie Oliver Büchern ist stabil hoch. Deswegen sind die in der Regel nominiert. Jamie Oliver sehen die ein oder anderen kritischer. Otto Lengi, glaube ich, ist etwas wohlgesonnener. Die sind aber in der Regel dabei. Und ganz viele der weiteren Bücher tauchen beim Deutschen Kochbuchpreis nicht auf, weil wir, naja, also kommerzielle Qualität ist keine inhaltliche Qualität, sagen wir. Wir wollen die Bücher nicht judgen zu sehr, also die haben ihre Berechtigung und wir gönnen jedem Buch seinen Erfolg. Aber es ist eher die geringere Zahl der Bücher, die uns dann auch wirklich inhaltlich so überzeugt. Beantwortet das die Frage?
Absolut, absolut. Darf man zum jetzigen Ausstrahlungszeitpunkt, sind die Nominierten schon bekannt gegeben, oder?
Ja.
Dann gibt es ja dieses Jahr eine Ausnahme, würde ich sagen. Ernährung und Bestseller sind in die Kochbuchpreis reingeglipst. Jamie Oliver mit Eat Yourself Healthy. Das ist ja, ja dann praktisch die doppelte Ausnahme.
Ja, klar, der Titel klingt so, aber das Buch hat ein paar ganz gute Seiten für Ernährungsplan, für eine Art Ernährungsplan oder Wochenplan, glaube ich. Und da sind auch Hinweise drin, denen wir uns anschließen würden. Also, dass man bestimmte Leitplanken einfach beachtet. Nicht zu viel Zucker, Eiweiß, gerne pflanzliches Eiweiß, nicht so viel tierisches Eiweiß und so weiter. So, und der Titel ist das eine, aber entscheidend ist ja am Ende der Inhalt. Und wenn man jetzt diesen Titel weglässt, ist es ein ganz normales, also normales aus unserer Sicht gutes Buch für eine alltagstaugliche Küche. So. Ja.
Was passiert dann nach dem Kochbuchpreis? Die viele der Ausgezeichneten sind ja vor Ort, was ich immer ganz toll finde. Nicht alle können natürlich vorne auf die Bühne kommen. Der geneigte Hörer, die geneigte Hörerin hat ja mitbekommen, es sind sehr, sehr viele Rubriken und es sind sehr viele Bücher, wenn man dann die Rubriken nochmal hochrechnet. Das heißt, es ist schon eine Herausforderung, den Abend zu organisieren. Es ist ein langer Abend, da wollen wir uns nichts vormachen. Aber ich finde, es war letztes Mal trotzdem sehr kurzweilig. Hätte ich nur das Socializen am Anfang nicht verpasst. Aber gut, das ist eine andere Geschichte. Hört die alte Folge nach. Egal. Aber was passiert danach? Also Kochbuch XY hat eine Goldauszeichnung gewonnen. Was bedeutet das für die AutorInnen oder für die Verlage?
Richtig, es sind viele Bücher nominiert und alle sollen eigentlich ihre Bühne bekommen. Das ist ein klassischer Zielkonflikt. Wir wollen allen gerecht werden, aber es geht nicht. Schafft man nicht. Zeitlich. Da müssten wir 2 oder 3 Abende machen. Deswegen setzen wir da Schwerpunkte und werden auch bei der Preisverleihung insbesondere die Rubriken in den Vordergrund heben, wo auch die nominierten Autorinnen und Autoren da sind. Im besten Fall die Preisträgerinnen und Preisträger. Daraus hört man schon eine, wenn man so will, Besonderheit oder was uns unterscheidet von der anderen Auszeichnung, von der wir vorhin gesprochen haben. Unsere Ergebnisse werden vorher nicht bekannt gegeben. Also, ich ziehe nochmal den Oscar-Vergleich.
Ihr habt den
Da ist es
goldenen
so.
Umschlag auf der Bühne und sagt dann,
So ähnlich. Also beim Oscar oder bei anderen weiß man es ja auch nicht so. Und dann, klar, sind ja viele Autoren nicht oder die meisten auch nicht aus Hamburg. Das heißt, nehmen weite Wege und auch Kosten auf sich. Lohnt es sich dann für die? Tja, ist ein Risiko, aber wir haben das immer noch so beibehalten, weil der Überraschungseffekt an dem Abend immer noch der schönste ist. Also die halbe Luft ist raus, finde ich, wenn alle schon Bescheid wissen, da relativ satt sitzen. Und dann irgendwann aufgerufen werden und sich dann artig bedanken können. Also es geht einfach nichts über den Überraschungsmoment, wenn man es in dem Moment bekannt gibt. Was passiert nach dem Preis? Erstmal viel Ruhm und Ehr. Das heißt, wir wünschen, es wäre am nächsten Tag um 20 Uhr in der Tagesschau. So ist es vielleicht nicht und man spricht auch noch vielleicht auf der Straße nicht davon, aber in der
noch,
Kochbuchbranche noch
noch
nicht.
nicht.
Aber in der Kochbuchbranche ist natürlich die Wahrnehmung und die Aufmerksamkeit da. Also ich glaube, das hebt die entsprechenden Preisträger oder Autorinnen und Autoren schon auf eine gute Bühne. Und dann gibt es also von uns eine Medaille. Das ist handwerklich hergestelltes Eichenholz, geölt. Das ist die physische Auszeichnung. Und dann gibt es also die Siegel in Gold, Silber und Bronze. Und die können erworben werden gegen eine Lizenzgebühr. Warum gegen eine Gebühr? Warum machen wir das nicht umsonst? Weil der Preis irgendwie finanziert werden muss. Also wir haben alle unseren Hauptberuf. Ich in dem Fall arbeite ja hauptberuflich fürs Fernsehen. Ich setze 2 Monate aus und arbeite in der Zeit für nichts anderes quasi als für den Deutschen Kochbuchpreis und kann es leider nicht leisten, das als reines Hobby zu betreiben. Und wir haben natürlich noch die weiteren Ausgaben für die Medaillen, für die Preisverleihung. Lars muss bezahlt werden, Stefan muss bezahlt werden und so weiter und so fort. Deswegen geht es nicht ganz ohne. Und die Verlage, in der Regel sind es die Verlage, prinzipiell können es auch die Autorinnen und Autoren machen, können also die Lizenzgebühren für die Siegel bei uns erwerben. Wichtig ist uns dabei zu betonen, dass es nur einmal gemacht werden muss. Also man zahlt einmal diese Lizenzgebühr und kann dann dieses Siegel unbegrenzt verwenden, sowohl zeitlich als auch in der Art der Verwendung. Man kann es auf die Bücher draufkleben, man kann es draufdrucken, man kann es online verwenden, also online und offline. Da unterscheiden wir nicht, das ist total einfach gehalten. Und wir wissen alle Preise steigen, alles wird teurer und wir haben das stabil gehalten, diesen Preis. Ich kann seriöserweise kein Versprechen für die Zukunft abgeben, aber das ist jetzt mindestens das dritte Jahr, glaube ich, in Folge, wo dieser Preis unverändert ist. Und das ist uns ja auch wichtig. Wie ich ja schon sagte, es geht nicht ohne diese Lizenzgebühren. Aber der Preis dient ja nicht dazu, über Lizenzgebühren massig Geld einzunehmen. Wie gesagt, die Arbeit muss bezahlt werden. Aber deswegen sind wir sehr darauf bedacht, diesen Preis stabil zu halten. So. Das heißt, wenn wir versuchen wollen, die Finanzierung, die für den Kochbuchpreis, wir wollen kein Mitleid, aber immer noch alles andere als optimal ist. Wenn wir versuchen wollen, das besser zu machen, dann ist es über Sponsoring.
Aber kriegt ihr auch Rückmeldung von den Verlagen? Hat es einen positiven Effekt, so wie so ein Spiegel-Bestseller-Aufkleber auf einem Buch, wenn da auch noch so eine Goldmedaille vom Deutschen Kochbuchpreis drauf ist?
Das müsste man jetzt die Verlage fragen. Was ich nur sagen kann, ist, dass die Siegel sehr gerne genommen werden. Also die Verlage und die Autorinnen und Autoren freuen sich da schon sehr drüber und freuen sich auch über die Gelegenheit, das dann über die Siegel mitteilen zu können.
Das klingt jetzt nach einem sehr exzessiven Hobby, Ben. Also du nimmst hier 2 Monate frei. Als Freiberufler bedeutet das, du nimmst 2 Monate keine Aufträge an. Du widmest dich komplett diesem Preis. Übers Jahr ist es auch Arbeit. Wie viel Energie steckst du da rein und wie sieht dann deine Vorweihnachtszeit aus, wenn der Kochbuchpreis geschafft ist?
Ja, also jetzt gerade ist es eine sehr intensive Zeit. Die Vorbereitung hat sozusagen verschiedene, immer verschieden, besteht aus verschiedenen Meilensteinen. Die Nominierung festzuzurren, das ist der erste Meilenstein. Nein, es geht früher los. Die Jury zusammenzustellen, das ist der erste Meilenstein. Der zweite sind die Nominierungen. Wenn man die klar hat, ist das ja überhaupt die Basis, erst um weiterarbeiten zu können. Alles andere fußt darauf. Nächster Meilenstein, die Bekanntgabe der Nominierung an die Verlage, damit die Bücher sich auf den Weg machen können zur Jury. Haben wir vorhin übrigens nicht gesprochen. Kleiner Einschub. Wir stellen ja keinen Konsens her. Jedes Jurymitglied arbeitet für sich separat, legt seine Wertung fest und am Ende wird ein Schnitt gebildet. Das machen wir bewusst so, weil das für uns aus unserer Sicht das klarste, nachvollziehbarste Urteil ist. So, Verlage nominieren, Verlage informieren, Bücher gehen auf den Weg, Jury arbeitet, Jury gibt ihre Urteile ab, das ist der nächste Meilenstein. Da ist natürlich High Life, wenn das alles eintrudelt. Die Texte müssen redigiert werden, nicht in ihrer Aussage verändert werden, aber so wie alle Texte, die veröffentlicht werden, muss dann drüber gelesen werden. Es muss ausgewertet werden. Urkunden müssen gedrückt werden, Medaillen müssen in Auftrag gegeben werden. Jetzt überspringe ich wahrscheinlich ein paar Sachen. Ach so, die Preisverleihung sollte man nicht verwenden. Moderation muss geschrieben werden, Programm muss ausgedacht werden, erstellt werden. Es muss geguckt werden, wer ist da, damit man das in die Moderation einfließen kann. Was muss man noch zu den Leuten wissen, wie man sich halt auf so eine Moderation vorbereitet. Dann ist die Preisverleihung vorbei und eigentlich ist dann das Adrenalin so weg, dass man am liebsten schlafen würde bis Weihnachten. Geht aber leider nicht, weil man sich natürlich um alles andere danach auch noch kümmern muss. Also die Siegel, Pressearbeit muss getan werden und so weiter und so fort. Das heißt, nach der Preisverleihung ist es immer ungefähr so ein Monat intensiver Arbeit, eine Woche intensiver Arbeit und dann kleckert es so langsam aus. Und bei aller Liebe zu Kochbüchern reicht es dann auch erstmal. Dann wird abgesehen vom persönlichen Kochen, wird erstmal keins mehr in die Hand genommen. Und dann geht es irgendwann im Januar wieder los und von vorne. Und dann ist auch wieder die Lust da an Kochbüchern. So, und wie kann ich mir das überhaupt das ganze Jahr über leisten? Es ist so, wie wir eingangs schon sagten, ich arbeite auch hauptberuflich nur im Bereich der Kulinarik und Gastronomie. Und die Wechselwirkungen sind also super. Ich lerne durch die Kochbücher total viel fachlich und inhaltlich. Ich lerne Leute kennen. Es öffnet mir Türen im wörtlichen und im übertragenen Sinne. Insofern muss man sozusagen das gesamte Bild betrachten. Und deswegen kann ich das so leisten, wie ich es leiste. Wie gesagt, ich bin ja nicht alleine. Wir sind ja zu dritt. Und haben übrigens dieses Jahr noch ein bisschen Unterstützung in der Organisation von Denise Wachter, die sich
Ach,
selbstständig
super.
macht.
Ich dachte gerade vorhin, ach Mensch, und Pressearbeit, Presse, da wäre doch die Denise Wachter eigentlich ganz gut. Die hat sich da, guck, hat schon funktioniert. Mein Gedanke, tschuk, läuft.
Sehr gut
Sehr gut.
antizipiert.
Sehr, sehr gut. Ja, it's a small world after all, ne? Also, ihr
Das
kennt
so.
es, kennen sich ja alle. Und Denise hat ja letztes Jahr auch noch einen Preis bekommen.
Ja, richtig. Denise hat letztes Jahr doppelt gewonnen. Die Rubrik Osteuropa und die Rubrik Newcomer.
Na, dann ist sie jetzt für ewig sowieso verpflichtet, würde ich sagen. Den Preis in Dankbarkeit und Ehrfurcht.
Lass mich noch ruhig einen Satz dazu sagen, weil du sagst, es ist eine kleine Welt, das stimmt. Wir sind ja sehr darauf bedacht, Interessenskonflikte zu vermeiden. Und da ist es so wie in anderen Bereichen auch eine klare Linie. An der Stelle kann man nicht ziehen, weil sich alle irgendwie untereinander kennen. Das heißt, wir achten da sehr gut drauf, was bedeutet das? Also jemand, der im selben Jahr ein Kochbuch schreibt oder veröffentlicht, kann ich in der Jury sein. Wer ganz eng mit einem Verlag verbandelt ist, kann ich dabei sein in der Jury. Aber dass die Leute sich untereinander kennen, lässt sich nicht vermeiden. Das ist einfach so.
Ja, das stimmt. Worauf freust du dich am meisten, wenn es jetzt noch so fast ein Monat ist bis zur Preisverleihung? Gibt's was, was du sagst, oh ja, und dann ist es wieder soweit, das ist cool, das wird toll? Insgesamt das Event oder die glücklichen Gesichter?
Ja, also wenn das alles aufs Gleis gesetzt ist und dann freue ich mich auf die Preisverleihung. Also die muss, wir machen das ja in der Hobenkück, in der Markthalle und Restaurant hier in Hamburg, die sehr professionell sind mit Catering und so weiter. Das lässt einen ruhig schlafen, wenn das gut funktioniert und wenn man sich selbst gut vorbereitet fühlt auch, dann kann die Preisverleihung Spaß machen und dann macht sie auch Spaß. Also die ersten Jahre bin ich schon 1000 Tode gestorben, muss ich sagen, und war körperlich mehr als erledigt danach. Das ist jetzt alles besser geworden, sodass ich es auch ein bisschen genießen kann. An mir ist es immer vorbeigerauscht wie an so einem Film. Und ich habe dann immer hintergefragt, wie war es denn so? Als wäre ich selbst nicht dabei gewesen. Das ist besser geworden und ja, deswegen sind es zwei Sachen, auf die ich mich freue. Die Preisverleihung und natürlich auch, wenn es alles durch ist, ist ja klar.
Ja. Was ist so deine Vision für den Kochbuchpreis, dass ihr in der Tagesschau genannt werdet und das ein richtiges Thema wird, dass das dem Kochbuchmarkt vielleicht nochmal neue Flügel verleihen kann, dass sich die beiden Dinge gegenseitig befruchten, also Kochbücher den Preis und der Preis die Kochbücher?
Ich kann jetzt nicht so eine richtige Vision nennen oder definieren, sondern verschiedene einzelne Kriterien. Also etabliert, würde ich behaupten, hat der Preis sich schon. Das soll so bleiben. Er muss seinen guten Ruf behalten. Wir versuchen ihn von Jahr zu Jahr zu verbessern. Ich glaube, das gelingt uns ganz gut, dass wir jedes Jahr, das sind manchmal Details, manchmal sind die nach außen wahrnehmbar, manchmal nicht nach außen wahrnehmbar, sondern nur für uns. Aber wir machen sozusagen keine Rückschritte, sondern es geht jedes Jahr einfach einen Schritt weiter. Es wird jedes Jahr irgendwas besser, sei es der Ablauf im Hintergrund oder was Sichtbares nach außen. Natürlich würden wir uns wünschen, wenn es der Kochbuchbranche auch hilft, natürlich, absolut. Und am Ende, das ist aber jetzt ausdrücklich kein Jammern, tüfteln wir immer noch an der Finanzierung. So, und hoffen halt, dass der Nervenkitzel weniger wird jedes Jahr. Und ja, das ist das, was ich als Ziel formulieren würde.
Ja, grundsätzlich kann man wieder zusammenfassen. Die Menschen, die sich so intensiv mit Kochbüchern befassen, sind immer auch viel von der Liebe zu den Kochbüchern getrieben. Also je mehr Menschen ich treffe hier im Podcast, desto größer wird sichtbar, wie die Klammer ist. Also es sind alles Menschen, die das mit Leidenschaft machen. Ansonsten kann man das nicht so durchziehen. Egal, ob man die Bücher fotografiert oder schreibt oder grafisch gestaltet oder verlegt oder eben auszeichnet und rezensiert oder darüber spricht im Kochbuch-Podcast. Das geht wirklich nur, wenn man eine große Leidenschaft dafür hat. Und auch gewillt ist, mal den ein oder anderen Euro selber zu investieren, weil man damit nicht so viel Geld verdienen kann.
Das ist gut, dass du es ansprichst. Auch das gehört ja auch zum Thema Bestseller, ne? Also wer da ganz vorne landet, da sind schon krasse Auflagen dabei, aber das ist die absolute Spitze des Eisbergs sozusagen. Die meisten Bücher und damit auch die meisten qualitativen Bücher, ich würde jetzt nicht so weit gehen, dass ich sage, es sind Liebhaberprojekte, aber wenn man schnell Geld machen will oder reich werden, sucht man sich was anderes.
Ja, und es sind ja dann auch wieder die Unterschiede. Die einen haben große Teams, weil auch klar ist, dass die dann umgekehrt wieder Geld reinspielen. Und dann gibt es ja die eierlegenden Wollmilchsäue, die ihre Rezepte selbst schreiben, fotografieren, die Texte schreiben. Und da muss eigentlich nur noch ein Grafiker drüber und das Ding fertig. Das sind schon große Unterschiede. Und trotzdem gibt es immer noch eine große Bandbreite, was die Qualität angeht und auch die Geschichten, die da erzählt werden.
So ist es.
Ich freue mich auf jeden Fall schon sehr. Wir sehen uns im November. Wenn die Göttin der Bahn mich fahren lässt, komme ich diesmal auch früher an und hoffe, dass ich diesmal auch wirklich alles mitnehmen kann. Ich freue mich sehr. Ich freue mich auch auf die Arbeit jetzt, die vor mir liegt. Bewerten, bewerten, bewerten. Ich habe schon zwei Word-Dokumente angelegt. Es kann losgehen. Nein, drei Word-Dokumente angelegt. Und freue mich sehr, wenn wir uns dann in Hamburg sehen. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast.
Ich danke dir. Lass uns noch den einen Hinweis loswerden. Die Veranstaltung ist offen für alle. Jeder kann sich ein Ticket kaufen. Jetzt am 7. November würde ich damit nicht mehr allzu lange warten. Die Veranstaltung war jedes Jahr ausverkauft bislang. Und du kannst es jetzt besser beurteilen als ich, aber ich würde mal behaupten, es lohnt sich zu kommen. Und insofern freuen wir uns wieder über 100 Gäste dann am 26.11. Genau, und vielen Dank für die Einladung. War mir eine große Freude. Vielleicht dauert es ja nicht noch mal 7 Jahre. Und dann
Das
gucken
wäre
wir
doch
mal,
schön.
wie es sich bis dahin entwickelt hat.
Wunderbar. Link in den Shownotes natürlich, damit auch du dir ein Ticket kaufen kannst. Ich kann ja auch einen Platz frei halten. Schreibst du mir eine E-Mail, sitzen wir nebeneinander. Wir sehen uns in Hamburg, Ben. Bis dann.
Danke, Christina.
Das war der Kochbuch-Podcast. Wenn er dir gefallen hat, dann hinterlass doch bitte eine positive Bewertung oder einen Kommentar auf der Plattform deiner Wahl. Der Kochbuch-Podcast ist eine Produktion von Studio CBH. Redaktion, Moderation und Produktion Christina Häusler. Vielen Dank fürs Zuhören.